liebevoller Umgang in Gemeinschaften, Himmel auf Erden und ganz schön schwer. Und wenn es misslingt, trifft das uns ins Mark. Deshalb verdient es so viel Aufmerksamkeit. Es ist wirklich so. Beziehungen machen uns zu besseren Menschen oder sie lassen uns abstürzen. Mein Thema ist heute die engste Beziehung, die persönlich auf Dauer angelegte Partnerschaft einer Ehe. Gestern haben wir sie gefeiert in einer iranisch-deutschen Hochzeit. Das heißt, das Paar Samira und Mohammed kommen aus dem Iran. Die Feier war aber zweisprachig, auch die Musik. Und hier ein Bild der Pastorin für junge Gemeinde, Tamara Schenk, die die Trauungszeremonie geleitet hat an der Glitzerkanzel vor einem Berg von rosa Luftballons. Das hättet ihr mal sehen sollen. War so ein bisschen wie die erste Szene. Und Pastor Amir Pariyari hat in seiner Predigt darauf hingewiesen, dass in der Bibel die Ehe ein Bild ist für das Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde. Und umgekehrt. Epheser 5, Vers 25 lesen wir, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben. Also wir brauchen und können auf gar keinen Fall das Opfer Jesu Christi nachahmen. Wir können es nicht wiederholen. Aber wir können an ihm lernen, was Hingabe bedeutet. Hingabe, die keine Selbstaufgabe ist, sondern für das Selbst eine Aufgabe. Und das gibt es ja nicht nur in ehelichen Beziehungen. Vieles, was von der Ehe gesagt wird, betrifft gute Beziehungen generell. Jeder Mensch, verheiratet oder nicht, braucht gute Gemeinschaft. Und ob in der Ehe, als Singles, in Gemeinschaften lebend oder vielleicht auch mit dem Grundgefühl der Einsamkeit. Mein Ziel ist es, dass ihr aus diesem Gottesdienst mit größerer Motivation, mit mehr Mut herausgeht, viel für gelingende Beziehungen zu investieren. Mit mehr Mut rausgeht, als ihr reingegangen seid. Weil es um so viel Glück und Erfüllung geht auf der einen Seite. Wir können bessere Menschen werden. Und weil auf der anderen Seite auch Elend und Verzweiflung droht. Und manchmal liegt das auch eng beieinander. Im Predigttext geht es nun tatsächlich um das Drama Zerbrechen der Beziehung. Genau gesagt, Männer haben ihre Frauen weggeschickt. Anders war es damals nicht vorgesehen. Wir lesen im Markus-Evangelium, da kamen einige Pharisäer und versuchten ihm, also Jesus, eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau wegzuschicken? Jesus antwortete mit der Gegenfrage, was hat Mose euch denn für eine Vorschrift gegeben? Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, dass ein Mann seine Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken kann. Da sagte Jesus, Mose hat euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt, damit eure Herzenshärtigkeit ans Licht kommt. Hartherzigkeit. Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Ehe ist immer noch für die meisten Menschen ein Thema und ich glaube, wird es auch bleiben. Viele sind in einer Familie aufgewachsen, die aus einer Ehe hervorgegangen ist oder wenigstens mal eine war, muss man sagen. Das können gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen gewesen sein. Eine auf Dauer angelegte Beziehung ist durchaus nicht aus der Mode gekommen, wie manche meinen. Das pure Gegenteil ist der Fall. Und trotzdem gibt es immer mehr Menschen, die überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie eine gute Ehe funktionieren soll. Sie hatten keine Chance, so eine intakte Beziehung mal aus der Nähe und im Alltag zu beobachten. So kommt es dann zu völligen Illusionen auch, am Anfang einer Beziehung besonders. Sie haben eine Sehnsucht nach einer tiefen und dauerhaften Partnerschaft, aber sie haben keine Ahnung, wie das geht und entsprechend viel Angst davor. Für Jesus war Ehe ein Thema, wenn auch kein großes, wenn auch nicht persönlich. Er lebte ja als Singles. Fragen wir also, what would Jesus do? Liebe Singles, ihr seid näher dran. Jesus wird bei dem Thema dann wie so oft sehr grundsätzlich. Er fragt, was Gottes Wille im Kern ausmacht. Markus berichtet, wie ein paar Männer die Scheidungsfrage an Jesus heranbringen. Natürlich nicht, weil sie dann wie Mönche leben wollen. Im Gegenteil, mal wieder frei sein für eine neue Beziehung ist doch auch nicht schlecht. Sei es, weil die aktuelle Beziehung eine echte Katastrophe ist, sei es, weil ältere Herren in der Midlife-Crisis jüngere Frauen auf einmal schöner finden. Ihre Frage war, wie sie ihre Ehefrau auf eine anständige, legale Weise loswerden. Aber, und das war ihnen wichtig, möglichst ohne Gott dabei allzu sehr zu verärgern. Eine durchaus aktuelle Frage. Und erst einmal denke ich, arme, gescheiterte, selbstgerechte, fromme. Sie können einem richtig leid tun. Also die Frauen verdienen noch viel mehr Mitgefühl. Und Jesus hat das an anderer Stelle auch gezeigt. Aber hier stehen jetzt die Pharisäer, die Jesus nach einer biblischen Scheidungserlaubnis fragen. Damals wie heute gab es ja auch völlig verweltlichte Juden, denen es ziemlich egal war, was in der Bibel steht oder was Gott will. Pharisäer waren da schon sehr viel ernster. Sie wollten das Gebot Gottes erfüllen. Sie waren Vertreter der religiösen Kreise, die, ich würde heute sagen, die für alles eine Bibelstelle brauchen. Wenn man allerdings nach Gottes Willen fragt, wenn man allerdings nicht nach Gottes Willen fragt, sondern nur eine passende Bibelstelle sucht, ist das Prinzip damals wie heute ähnlich. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist ja ein Ruhrgebietssport unter Handwerkern. Das ist schön, wenn man es beobachten kann. Was nicht passt, wird passend gemacht. Dazu gehört ein bewundernswertes Geschick. Und wenn es nicht funktioniert, warum nicht? Für Theologen ist das als Denksportaufgabe schon problematischer. Es gibt ja so Predigten, ja, was ich schon immer mal sagen wollte. Und dann werden passende Texte aus ihrem Zusammenhang gerissen und auch ein bisschen zugefeilt und irgendwann passt das schon. So auch hier. Unsere frommen Leute haben eine Idee und dazu auch eine passende Bibelstelle. Und wenn man einen Bibelvers hat, um sein Verhalten zu begründen, ist doch alles im Lot, oder? Aber wenn sie doch schon alles wissen, warum fragen Sie dann überhaupt? Sie versuchen ihm eine Falle zu stellen, hören wir. Pass bloß auf, Jesus. Jetzt schön vorsichtig antworten. Bitte schön, die frommen Herren können unangenehm werden. Doch daran dachte Jesus nicht. Er dachte nicht an seine Sicherheit, seine Karriere, seine Beliebtheit. Er dachte da überhaupt nicht an sich selbst. Ich denke, diese Männer taten ihm schlicht leid. Stellt euch nur vor, wie die drauf waren. Wer weiß, was die zu Hause nervlich durchgemacht haben. Arme Kerle. Das Leben in einer Ehe mit einer Frau, das könnte ja so schön sein. Und sie kannten doch Gott. Es gibt in der Ehe nichts Schöneres, als gemeinsam Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Partner wie sich selbst. Und jetzt das. Natürlich gibt es schwerwiegende Probleme, überall in Ehen, zu allen Zeiten, in allen gesellschaftlichen und religiösen Gruppen, außer bei den Baptisten natürlich. Und niemand, wirklich niemand, muss sich schämen, der Probleme in der Ehe hat. Es ist absolut normal, es gehört dazu, und zwar immer wieder, ohne Gespräche und ohne eine gute Streitkultur und immer wieder Vergebung funktioniert ja überhaupt keine Beziehung, in der Ehe nicht und auch sonst nicht. Aber irgendwann lösen wir die Probleme nicht mehr, sondern wir sammeln Munition. Kennt ihr das? Wenn man in Beziehung anfängt, Munition zu sammeln, das merke ich mir. Später werden das dann Scheidungsgründe. Und eines Tages wird die Munition auch abgefeuert oder sie explodiert von alleine. Und dann ist Krieg. Solche Munitionslager sind unglaublich gefährlich für Menschen, gegen die die Munition sich richtet, aber auch für diejenigen, die auf diesem ganzen Sprengmaterial sitzen. Die kommen auch nicht heil davon. Und je mehr Munition gesammelt wird, umso stärker ändert sich auch die Perspektive. Wenn ich erst mal dabei bin, Munition zu stapeln, werden kleinliche Minuspunkte in einer Beziehung immer wichtiger sein als die Pluspunkte. Meine Sichtweise verändert sich. Die Brille bekommt eine Färbung, sagen wir mal so giftgrün. Ich sehe das Negative super scharf. Warum höre ich immer häufiger Therapeuten sagen, welches sind denn die Pluspunkte ihrer Beziehung? Warum sind sie denn damals zusammengekommen? Ganz einfach, weil Partner, die genug Munition gesammelt haben, Positives nicht mehr sehen. Und dann kommt das dicke Ende. Ungläubiges Erstaunen über den Preis, den das dicke Ende dann kostet. Die Schäden bei den Kindern, die in einer Kühlschrank-Ehe leben müssen. Das Schamgefühl vor Gericht auszupacken. Die tiefe Trauer in der eigenen Seele. Die Traurigkeit in der Gemeinde, die wieder einmal das Zerbrechen einer Ehe oder einer Familie mit ansehen muss. Und natürlich die finanziellen Konsequenzen. Ein Ehekrieg ist unfassbar teuer, finanziell und emotional. Manche Paare hätten früher Hilfe gesucht, wenn sie das gewusst hätten. Am Ende schluckt man jede Kröte. Hauptsache, diese Frau, dieser Kerl verschwindet aus meinem Leben. Harte Herzen. Wie ist denn Männern, die hier bei Jesus ankommen, überhaupt zu helfen? Bei ihrem nervösen Bibelaufschlagen geht es ihnen ja nicht um Gott. Sie wollen ja gar nichts von ihm hören. Es geht ihnen darum, dass ihr innerlich längst gefasster Beschluss zur Trennung sozusagen offiziell göttlich bestätigt wird. Wie oft ist das mein heimlicher Antrieb? Gott, bestätige doch, was ich schon lange beschlossen habe. Herr, gib deinen Segen zu meinem Weg. Nicht führe mich deine Straße, sondern segne meinen Weg. So auch hier. Nun, jetzt ist Jesus am Zug, er spricht sie an. Okay, Männer, sprechen wir mal drüber, welche Bibelstelle habt denn ihr da? Was hat Mose euch denn für eine Vorschrift gegeben? Und dann kommt wie aus der Pistole geschossen die Antwort, die sind ja gut vorbereitet. Ja, wir haben es schwarz auf weiß. Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken kann. Und richtig, im 5. Buch Mose 24, Vers 1 lesen wir, gesetzt den Fall, ein Mann heiratet und findet dann etwas an der Frau, das ihm zuwider ist, stellt ihr eine Scheidungsurkunde aus und schickt sie weg. Das ist ein praktisches Gebot, finde ich, also für Männer. Was sind das jetzt für Scheidungsurkunden, von denen hier die Rede ist? Na, nun, in der jüdischen Überlieferung im Talmud gibt es eine Erläuterung. Aus dem juristischen Blabla, das man dort nachlesen kann, sticht ein Wort heraus, was gleich dreimal kommt. Ein furchtbares Wort, verstoßen. Ich habe dich verstoßen, steht da drin. Jetzt verstoße ich dich. Dies soll das Schriftstück der Verstoßung sein. Warum? Warum erlaubt die Bibel sowas? Ist es nicht Gott, der die Scheidung, der so einen Zerbruch hasst? Wir lesen im Prophetenbuch Maleachi 2, denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Nichts spricht dafür, dass dieses Wort nur für Israel galt und ich sag mal so, nichts spricht dafür, dass es nur für Männer gilt, aber das war halt damals das Thema. Der Punkt ist, wenn ein Mann seine Frau schon verstößt, so verstößt, soll sie nicht ins Bodenlose fallen. Das ist der Sinn dieser Scheidungsurkunde. Es ist so eine Art soziale Absicherung. Ihr soll eine Chance gegeben werden, in ihre Familie zurückzukommen, dort aufgenommen zu werden und irgendwie zu überleben. Das ist hier geregelt. Rechtsklarheit, soziale Sicherung ist ja noch heute im Scheidungsrecht recht wichtig. Der humane Sinn, der aus der Anordnung des Mose spricht, ist da heute noch spürbar. Wir sollten das ernst nehmen. Ohne solche Regelungen ginge es vielen alleinerziehenden Menschen, meistens sind es ja Frauen, noch viel schlechter. Die Pharisäer aber entnehmen dieser Anordnung, die eine große Katastrophe einfach etwas begrenzen soll, ein allgemeines Angebot der Scheidung. So lesen sie das. Sie lasen heraus, die Frau wegzuschicken, ist völlig in Ordnung, wenn sie nur ihre Urkunde anständig bekommt. Das wurde natürlich ausgenutzt. Und ich frage mich, was ging in diesen Menschen vor? Was passiert da eigentlich auf der Beziehungsebene? Was ist mit den Herzen? Und warum kommt es überhaupt dazu? Und Jesus nimmt ihnen ja die Maske ab. Mose hat euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Es geht also um harte Herzen. Was ist damit gemeint? Nur im Ehealltag, auch im Beziehungsalltag, auch in Freundschaften, da ist jeder mal dickköpfig. Ja? Es gibt so kleine alltägliche Trotzanfälle. Kennt ihr das? Da ist man auf einmal wieder fünf. So, ja? Wenn ihr das erlebt habt, dann wisst ihr auch, sowas lässt sich beheben. Nach einer Weile lenkt man ein. Das harte Wort, der böse Blick tut leid. Der Partner spürt das, macht die Rückkehr leicht. Irgendwann ist Versöhnung da und dann kann man die Sache auch wieder vergessen, oder? Das ist noch kein hartes Herz. Was die Bibel hartes Herz nennt, ist, dass jemand sich für Gott unbeeinflussbar macht. Ich mache mich blind und taub für Gottes Stimme. Er wird hart, alle Sinne werden stumpf, man wird für das Göttliche kalt und steif und unbeweglich wie eine Mumie. Und dann wird man auch füreinander hart und hört nicht mehr zu. So kann eine Ehe nicht mehr gedeihen. Wir brauchen Gottes Vergebung, wir brauchen seine Korrektur, wir brauchen Neuanfang. Und wenn wir selbst Vergebung erfahren, werden auch menschliche Konflikte leichter lösbar, weil wir es einmal gelernt haben, wie das geht. Gott gibt mit seiner Liebe, seine Kraft zur Vergebung den Treibstoff für eine gelingende Beziehung. Ein Auto kann ja auch ohne Treibstoff fahren, das wissen wir. Ist ja alles dran. Räder, Lenkrad, Sitze, alles da. Allerdings ist das Auto schieben dann doch ganz schön anstrengend. Und wir kommen auch nicht weit. Und bergauf ist es keine große Freude. Eine Ehe, die unter dem Segen Gottes im Machtbereich seiner Liebe geführt wird, kann auf diesen Treibstoff zurückgreifen, hat also viel mehr Potenzial. Was sollte es nutzen? Denn Gott ist hellbegeistert von der Ehe. Nachdem Jesu also diese elende Härte der Herzen bewusst gemacht hat, lenkt er von dieser Scheidungsstelle, 5. Mose 24, hinüber zum Anfang der Bibel, 1. Mose 1, erinnert an den Morgen der Menschheit. Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Gott schuf also nicht nur so einen Männerhaufen und einen Frauenhaufen und wirbelte sie so ein bisschen durcheinander, sondern er denkt sich was Besseres aus. Er schafft Mann und Frau und schafft zugleich diese Beziehungsebene, diese Ehe. Er schuf nicht nur den Menschen, sondern Lebensordnungen, in denen man gut leben kann. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Der Mann verlässt also nicht Vater und Mutter, um fortan hinter Frauen herzulaufen. Das ist ein möglicher Weg, er wäre biologisch sogar sinnvoll, aber hier zeigt sich ein Unterschied zwischen Biologie und Kultur. Die beiden bilden eine Einheit, sie bringen ihr Leben zusammen, sie stellen sich gemeinsam den Kämpfen des Lebens, genießen gemeinsam die Geschenke, halten zueinander und zwar durch dick und dünn. Bedingungslos stehen sie zusammen, durch Prüfungen hindurch werden sie auch gute Kameraden, Freunde, sie werden zusammenhalten. Bis zu ihrer silbernen Hochzeit, der diamantenen oder der Gnadenhochzeit oder eben bis zu dem Verfallsdatum, bis dass der Tod euch scheidet. Hinter der Ehe steht also ein ausgesprochen menschenfreundlicher Gott. Er will das Weiterbestehen der Familien und der Menschen. Er will, dass die Gesellschaft nicht kaputt geht an harten Herzen. Und darum segnet Gott gerne Beziehungen und auch Ehen. Er sorgt für die notwendige Hilfe, für das Benzin ist die Tankstelle und wir sollten immer wieder diese Tankstelle anfahren, möglichst rechtzeitig, bevor der Tank ganz leer ist. Und Gott versorgt uns mit neuer Herzlichkeit, mit Freude an Zärtlichkeit und Sex, mit Freude an Kindern und Enkeln, mit Fürsorglichkeit, mit Bereitschaft, um einander und füreinander zu kämpfen. Er schenkt Mitgefühl, er schenkt Humor, Mitleiden. Das alles statt Verachtung. Und am Ende der Schöpfung heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und dann sah er eben auch die Ehe an, sowohl die Frau als auch den Mann, eben alles, was er gemacht hatte. Und das Ergebnis dieser Besichtigung, kennt ihr ja, ne? Naja, ist ganz okay. Nein, Höchstnote, ja? Eins mit Sternchen. Und das gilt für alle Menschen, ohne Ausnahme. Und deshalb ist er mit seinem Segen dabei. Ein Paar kann sich auch mal richtig fetzen. Aber wie anders ist es, wenn die beiden danach offen sind für Gottes Reden, offen sind für Gott. Was ist, wenn jeder für sich und sie gemeinsam Psalm 51 beten, vielleicht auch in ihren eigenen Worten? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das sind Ressourcen für gute Beziehungen. Denn Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Schließlich kommt Jesus auf diese Frage zurück und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Nun aber, woher weiß ich, ob meine Ehe tatsächlich von Gott zusammengefügt wurde? Gilt das überhaupt für meine Ehe? Oder gilt das nur für die Ehen, wo beide lange gebetet haben und dann so ein Brief vom Himmel kam, die sollst du heiraten? Die zwei sind dann in einer Krise und dann kommt so ein Gedankenblitz. Vielleicht hat uns ja Gott gar nicht zusammengeführt. Vielleicht haben wir nicht genug gebetet vor der Hochzeit. Wir haben doch nur geheiratet, weil wir mussten. Damals waren wir doch noch gar keine Christen. Können Sie sich darum ruhig scheiden lassen? Ich denke, Jesus hat das so nicht gedacht. Er führt die Ehe nicht auf das Christentum zurück, sondern auf die Schöpfung. Und demnach gehört die Ehe ganz allgemein zu den guten Gaben Gottes für alle Völker, für alle Kulturen, unabhängig vom Glauben. Gott segnet großzügig. Er liebt alle Menschen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute scheinen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Ehen sind seine Erfindung für Christen, für Menschen. Für alle Menschen. Und er versorgt sie auch mit seinem Segen, mit erhaltenden Kräften. Das gehört zum Schöpfungssegen. Und Scheidung soll nach seinem Willen nicht sein. Muss trotzdem noch ein Punkt kommen. Fünftens, Umkehr und Neuanfang sind möglich. Wo Partner ihre Munitionslager abbauen, wenn sie Vergebung üben, wenn sie neue Verhaltensweisen einüben, wo sie Gott vertrauen und einander neu vertrauen lernen, da ist ja nichts verloren. Das ist ja das Besondere bei Jesus, dass er neue Wege öffnet. Und zwar selbst dann, wenn so nach dem eigenen Eindruck wir in den schlimmsten Sackgassen stecken. Ich habe strahlende Paare gesehen, die aus einer Krise gestärkt hervorgegangen sind. Wachstum geschieht doch immer in Krisen. Das ärgert mich eminent, aber ich habe es nicht anders gefunden. Wachstum geschieht immer in Krisen und durch sie hindurch. Nie auf die ganz leichte Tour und ohne Hindernisse. Zugegeben, manchmal ist es einfacher aufzugeben. Manchmal ist es einfacher, zum Scheidungsrichter zu gehen, sich diesen Schein zu holen und sich davon Rettung zu versprechen. Es sieht manchmal leichter aus, als den langen Weg einer Neuausrichtung in einer Beziehung zu gehen, Seelsorge wahrzunehmen, ganz bewusst Buße zu tun, eine Ehetherapie anzustreben. Oh, das ist mühsam und das kostet. Gleichzeitig bietet es eine persönliche Wachstumschance und eine Chance für die Beziehung, da gereift hervorzugehen. Vielleicht ist sie dann ganz schön enttäuscht und er auch. Das heißt also mit weniger Täuschung, dafür mit größerer Liebe für den Partner, wie er wirklich ist. Das wäre doch ein Gewinn, wenn wir uns weniger täuschen und mehr Liebe da ist für den Partner, wie er nun mal ist. Und deshalb antwortet Jesus den Pharisäern so klar, lässt hier auch keine Ausrede zu. Praktisch erleben wir doch, wie das ist, wenn einer wirklich umkehren und an der Beziehung arbeiten möchte und der andere stimmt zu, gibt es so viele Chancen. Aber wie ist das, wenn das nur einer möchte? Was dann tun? Zusammenbleiben? Sich auf ewig quälen? Wie ist es, wenn Partner Gewalt erleiden, seelisch oder körperlich? Augen zu und durch? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Ich will leise und demütig das Wort Jesu im Blick einen Ausblick versuchen. Wir wissen, was Jesus frommen Leuten sagt, die nach einem Freibrief für eine Trennung fragen. Er sagt, so geht es nicht, niemals. Aber was würde er der Frau sagen, die immer wieder geschlagen wird? was dem Mann, der von seiner Frau immer wieder verhöhnt und zutiefst gedemütigt wird. Und nichts hilft. Und die bittere Wurzel wächst. Und die Seele geht zugrunde. Was würde er den gescheiterten Paaren sagen, die trotz aller ehrlichen Mühe, trotz aller Gebete, Beratung, trotz aller Versuche feststellen, wir sind in einer Sackgasse. Wir verletzen uns jeden Tag mehr. Was würde er einem Partner sagen, der sich nach Neuanfang sehnt, aber der andere zieht mit einem anderen Partner davon? Würde er ihnen sagen, also quält euch bis zum Ende der Tage? Ich stelle zunächst mal fest, was hier nicht steht. Hier steht nicht, was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Natürlich können wir das, wir kriegen alles hin. Wir kriegen, wenn es drauf ankommt, auch alles kaputt. Es kann sein, dass wir scheitern. Es kann sein, dass wir irgendwann den Tod einer Beziehung feststellen müssen und dann ist immer Schuld im Spiel und nie nur auf einer Seite. Wohl dem, der auch dann fair bleibt und den Menschen, den er einmal geliebt hat, nicht in einen Rosenkrieg zieht und übervorteilt. Es ist eben wegen der Härte unserer Herzen so. Wie gehen wir damit um, wenn wir so gescheitert sind? Ich höre Jesus sagen, auch dann kannst du umkehren. Es ist der göttliche Weg, Umkehr. Wer umkehrt, wer Buße tut, ist nicht verloren. Ich höre Jesus, der zu einer Ehebrecherin sagt, ich verdamme dich nicht und sündige hinfort nicht mehr. Auch eine Frau, die bereits 5-mal geschieden war, führt er zum Glauben und sie führt wiederum viele andere zum Glauben. Selbst nach dem kompletten Scheitern ist Neuanfang bei ihm möglich. Und auch das möchte ich am Ende sagen, damit wir es niemals vergessen und unbarmherzig werden. Wem es in der Beziehung ein bisschen besser geht, der zeigt dann mit dem Finger auf den, der gescheitert ist. Das ist ganz sicher nicht im Sinne Jesu. Wenn wir am Ende sind, die gute Nachricht ist, Gott ist es nicht. Er öffnet die Tür zur Vergebung und Neuanfang, auch für diejenigen, die an ihrer Ehe und in ihrer Ehe gescheitert sind. Davor können wir aber sagen, bevor das soweit ist, können wir aber sagen, ganz sicher in seinem Sinne ist es umzukehren, bevor es zu spät ist. Wie viel Lebensqualität ist das, wenn wir umkehren und neu miteinander leben lernen? Welcher Segen für unsere Kinder, auch für die Gesellschaft. Wie viel Einsatz ist das wert? Wie wäre es, wenn Gottes Begeisterung für die Ehe und generell für gelingende Beziehungen zu unserer Begeisterung würde und wenn die uns neu antreibt und motiviert, wenn wir wirklich in tiefem Sinn gemeinsam Gott begegnen, auch in den Ehen. Lasst mich mit einem technischen Bild schließen. Was haltet ihr für sinnvoller? Die Bremsen eines Autos regelmäßig zu kontrollieren und zu warten oder einen Unfallwagen wiederherzustellen und die Verletzten zu versorgen? Was ist sinnvoller, ab und zu den Ölstand im Motor zu kontrollieren oder irgendwann einen Austauschmotor einzusetzen? Wenn du jetzt findest, das seien dumme Fragen, das sei doch sonnenklar, dann melde dich einfach an zum Ehekurs. Das ist eine wirklich kluge Sache. Und denke nicht, mein Partner will das sowieso nicht, bevor ihr das nicht ausführlich diskutiert habt und darüber geredet. Du kannst sicher sein, diese Bemühungen um die Beziehung ist in Gottes Sinne. Das ist glasklar. Und er segnet diesen Weg aus purer Begeisterung für die Liebe. Eine Liebe mit Qualität. Lasst euch davon anstecken. Amen.